Heute Morgen kamen wir zu Römer Kapitel 10. In Römer Kapitel 9, 10 und 11 bespricht Paulus ein Problem, das mit dem Evangelium zusammenhängt. Immer wieder entsteht die Frage, bin ich von Gott berufen, erwählt, um in den Himmel zu kommen? Das Evangelium hat damit zu tun, dass man in den Himmel kommt. Es soll ja die Botschaft sein, die Antwort auf die Frage, wie kommt man denn in den Himmel? Aber da kommt immer wieder dieses Problem dazwischen von der Berufung und der Erwählung und dann darauf natürlich das Problem der Verwerfung. Paulus will dieses Problem klären, bevor er weitergeht zum praktischen Christenleben in Kapitel 12. Und das tut er anhand der Geschichte des ersten Volkes Israels, aber es ist ein Problem, das uns alle angeht. Manches, das Gott mit Israel tut und getan hat, ist eigentlich ein Beispiel für uns alle. Davon hörten wir gestern Abend. Israel ist ein Beispiel für uns. Israel besteht aus Menschen. Wir alle sind Menschen. Alle Menschen handeln im Grunde gleich. Sie sind alle Sünder, alle weg von Gott gegangen. Gott sucht sie alle, ob Juden oder Heiden. Und so haben wir alles oder sehr vieles gemein. Gott zeigt allen Menschen, wie er mit ihnen verfährt, am Beispiel Israel. Und so bespricht Paulus dieses Problem auch am Beispiel Israel. Aber es ist eine Frage, eine Sache, die uns alle angeht. Und deshalb steht es ja auch in unserer Bibel. Und sogar im Römerbrief, dem Lehrbrief über das Evangelium, das Heil in Jesus Christus. In Römer 9 hat er das Problem der Erwählung besprochen. In Kapitel 10 bespricht er die Frage, was ist dann das Entscheidende, das den Unterschied ausmacht zwischen erwählt sein und verworfen sein? Worauf kommt es denn eigentlich an? Das ist schon in Kapitel 9 angeklungen, das kann man nicht einfach so schön und scharf trennen. Besonders gegen Ende des Kapitels hat Paulus schon davon gesprochen, was dieser Unterschied ist, aber er macht es zu seinem Thema gleichsam in Kapitel 10. Von einer anderen Perspektive kann man sagen, dass Kapitel 9 in die Geschichte des Volkes Israel hineinschaut. Kapitel 10 schaut in die Gegenwart der Geschichte dieses Volkes. Und Kapitel 11 schaut in die Zukunft hinein. Und von einer noch anderen Perspektive kann man sagen, dass Paulus gerade in die Mitte dieser ganzen Besprechung unseren teuren Herrn Jesus Christus hineinstellt. Im Alten Testament kann er von den Vätern sprechen, mit denen Gott gehandelt hat. In Kapitel 11 wird er von der Zukunft sprechen. Er gebraucht Beispiele auch dort aus dem Alten Testament, Elia und so weiter. Aber in Kapitel 10 geht es sehr stark um die Person von Jesus Christus. So wie immer wieder in der Heiligen Schrift, so will Jesus Christus in die Mitte gestellt werden. Und das soll auch heute Morgen geschehen. Und ich bin so dankbar, dass ich heute Morgen über Jesus sprechen darf, denn es lohnt sich über ihn, sich Gedanken zu machen. Er sollte, wie am Osterabend, am Ostertagabend, als Jesus auferstanden war, dann kommt er in die Mitte der Jünger. Und so sollte es bleiben. In Offenbarung 1 ist es auch so. Er kommt in die Mitte der Gemeinden und dort will er bleiben. Paulus schreibt an die Kolosser, dass Jesus erhöht worden ist, damit er in allem der Erste sei, den Vorrang habe. Möge es Gott schenken, dass Jesus in unserem Denken, in unserem ganzen Trachten den ganzen Vorrang bekommt und diesen Vorrang behält. Das 10. Kapitel des Römerbriefes kann sehr einfach aufgeteilt werden. Es hat einen einleitenden Teil. ähnlich wie in Römer Kapitel 9. Und dann kann der Rest des Kapitels aufgeteilt werden in zwei Hauptteile. Es geht hier um die Frage, warum ist Israel eigentlich verworfen? Oder aufgrund wovon erwählt Gott jemanden? Vielleicht sind heute Morgen hier solche, die gestern Abend nicht da waren. Dann sollte ich etwas zum Wort Erwählung wieder sagen. Wenn man das Wort Erwählung hört oder vielleicht gehört hat, dann dürfte man an die Ewigkeit denken. Man sagt sich, Gott hätte vor Grundlegung der Welt erwählt. Und ferner denkt man, Gott hat also im Voraus bestimmt, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle geht. Die Gedanken über dieses Wort, diesen Begriff, sind verschieden. Nicht jeder denkt gleich darüber, auch nicht unter den Gelehrten. Es lohnt sich, wieder zurück zur Bibel zu gehen, wie in allen Fragen, auch wenn sie sehr alt sind und uns bekannt wären. Es lohnt sich, immer wieder neu zur Schrift zu gehen und zu fragen, wie verhält es sich denn eigentlich mit diesem Wort? Eine Hilfe dazu ist eine gute Konkordanz. Man sucht sich das Stichwort Erwählung und dann schaut man sich alle Schriftstellen an, wo das Wort vorkommt, beziehungsweise ähnliche Stellen, die damit verwandt sind. Und dann kann man sich ein Bild machen von diesem Begriff. Wenn man das tut, dann merkt man, dass Gott uns erwählt in unserem Leben. Wenn er uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dann sagt die Bibel, das geschah aufgrund dessen, dass er schon im Voraus wusste, wer zu Jesus kommen würde. Dann hat er uns schon als Erwählte betrachtet. Aber die eigentliche Erwählung geschieht in der Zeit, in unserem Leben. Und zwar, nachdem wir gerufen worden sind. Die Reihenfolge ist, Gott ruft, wir antworten, sagen Ja oder Nein. Und wenn wir Ja sagen zu dem Ruf Gottes, dann erwählt er uns. Jesus sagt einmal, viele sind gerufen worden, nicht berufen. Leider steht es so in den Übersetzungen, aber im Grundtext steht gerufen. Das B kann man ruhig umkippen und dann wird daraus ein G. Gerufen, viele sind gerufen, wenige sind erwählt. Alle Menschen sind gerufen. Die Schrift, das Evangelium, ruft alle zu Jesus Christus. Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Deshalb, viele, es sind viele, weil es alle sind, die gerufen sind. Aber im Gegensatz dazu sind es nicht alle, die Ja sagen. Und deshalb ist es, dass nicht so viele, wie gerufen wurden, erwählt werden. Denn Gott erwählt die, die Ja sagen. Erwählen heißt, dass er uns bei unserem Wort nimmt, wenn wir Ja sagen, wenn wir im Vertrauen unser Leben ihm schenken, unser bisheriges Leben verlassen und uns umkehren zu Jesus Christus. Wenn das geschieht, dann ergreift er uns, sagt die Heilige Schrift. Er nimmt uns auf. Jesus hat die lange Strecke zwischen Himmel und Erde zurückgelegt und ist in unsere Nähe gekommen. Und wir dürfen jetzt zu ihm kommen. Er hat die größere Strecke zurückgelegt. Unser Weg zu ihm ist eigentlich nur ein Schritt, wie es in einem Liede heißt. Es ist nur ein Schritt zu Jesus. Er ruft, ja, er kommt so nah, dass er unsere Herzenstür klopft und um Einlass bittet. Und wenn wir dann ihm öffnen, dann kommt er hinein. Und das ist Erwählen. Paulus spricht von dieser Erwählung im 1. Thessalonicher Brief. Er sagt, wir wissen, wie das bei euch war. Wir waren bei euch. Wir haben euch die Botschaft gebracht. Und wir wissen um eure Erwählung. Das heißt, als ihr zum Glauben kamt und die Veränderung stattfand in eurem Leben. Erwählung ist also etwas, das Gott in unserem Leben tut, auf unsere Umkehr hin. Es ist das, was man normalerweise in christlichen Kreisen, in bibelorientierten Kreisen, mit Wiedergeburt zum Ausdruck bringt. Aber Wiedergeburt ist ein zu enger Begriff. Es geschieht mehr denn nur Wiedergeburt. Das ganze Heil wird uns zuteil in seinen verschiedenen Formen. Und diese ganze Sache, dass Gott uns aufnimmt, wenn wir Ja sagen zu ihm, zu seinem Ruf, diese ganze Sache ist Erwählung. Gewiss, er wusste davon, weil er alles im Voraus weiß. Aber er wusste, wie wir uns entscheiden würden. Nicht hat er bestimmt, wie wir uns entscheiden sollten, sondern er wusste im Voraus, wie es sein würde und hat uns schon im Voraus gern im Visier gehabt. Der Meteorologe, der weiß im Voraus, wie das Wetter sein wird. 3-4 Tage sogar im Voraus. Aber das heißt nicht, dass er die Ursache für das Wetter ist. Er sieht, was kommt und kann es uns mitteilen. Aber er ist nicht der Schöpfer, der Erschaffende des Wetters. Gott weiß im Voraus, was geschehen wird. Aber er muss nicht für alles verantwortlich gemacht werden, was geschieht. Erwählung. Ein Geheimnis und doch kein Geheimnis. Paulus will den Schleier lüften und zeigen, dass man einerseits nicht sagen kann, Gott hätte mich bestimmt, um verloren zu gehen oder in den Himmel zu kommen. Andererseits kann niemand zu Gott kommen mit auf seinem Wege, von ihm gewählten Wege und sagen, schau, jetzt musst du mich erwählen. Ich habe so und so viele Gründe, weshalb du mich annehmen müsstest. Das macht Paulus in Römer 9 klar. So geht es auch nicht. Du musst kommen auf seine Bedingung hin. Und seine Bedingung ist Buße und Glaube. Aber wenn man so kommt, dann haben wir die Garantie. Dann ist es kein Geheimnis mehr, wessen er sich erbarmen wird. Denn da hat Gott uns nicht im Unklaren gelassen. Wer zu ihm in Reue und Buße kommt, den nimmt er auf. Den kann er nicht ablehnen. Den nimmt er auf. Und dann erwählt er ihn. Und in Römer Kapitel 10 bespricht er nun diese Seite des Evangeliums. Wie gesagt, er leitet das Kapitel ein mit einem kurzen Wort, ähnlich wie in Kapitel 9. Er bringt seine Sorge, sein Interesse am Wohl Israels zum Ausdruck. Er wünscht sich, dass Israel gerettet würde. Es ist für ihn also nicht selbstverständlich, dass Israel weder gerettet oder verloren geht. Es ist noch auf dem Spiel, es ist noch auf der Kippe. Es kann noch geändert werden. Wenn es Israeliten gibt, die gerettet sind, könnten sie untreu werden. Wenn es Israeliten gibt, die verloren sind, könnten sie noch gerettet werden, solange sie leben. Solange wir in diesem Leben sind, in diesem Leibe, stehen wir in der Entscheidung, in der Bewährung. Und deshalb wünscht sich Paulus eine Veränderung im Leben der Israeliten, die noch nicht zu seinem Herrn und Erlöser gefunden haben. Er bringt das so zum Ausdruck. Was werden wir also sagen? Die von den Völkern, das sind die, die nicht zu Israel gehören, die anderen, die Nicht-Israeliten, Luther übersetzt Heiden, aber Heide ist heute etwas anderes in unserem Ohr, deshalb schwierig, dieses Wort heute zu gebrauchen für dieses, was hier zum Ausdruck gebracht werden will. Was werden wir also sagen? Die von den Völkern, von den nicht-israelitischen Völkern, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, erlangten Gerechtigkeit. Entschuldigung, ich bin in Kapitel 9, Kapitel 10. Brüder, woran mein Herz wohlgefallen hat und wofür ich zu Gott für Israel flehe, das ist Rettung. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, jedoch nicht nach Erkenntnis. Mein ganzes Streben, mein Verlangen ist, dass Israel gerettet werde. Denn Israel ist verloren. Es ist erwählt, im Grunde als Volk. Und das bringt uns wieder zu dem anderen Gedanken, den wir gestern Abend besprachen. Es gibt zwei Linien für die Erwählung. Die erste Linie ist die, dass Gott sich ein irdisches Volk erkor, und dazu braucht es auch eine Wahl, eine Erwählung. Und an dieser Stelle zeigt Paulus, dass Gott alle Rechte sich selbst vorbehält. Man wird erwählt, so wie er es bestimmt. Es gibt ein irdisches Volk Israel, aus dem oder innerhalb von welchem es wahre Israeliten gibt, das heißt solche, die echt zu Gott gehören. Schon im Alten Testament gab es ein äußeres Volk Israel und ein inneres Volk Gottes. Und nicht jeder, der zum äußeren Volk Gottes gehörte, gehörte zum inneren Volk Gottes. Man musste sich auch dann bekehren. Es war nicht selbstverständlich, wenn man Jude war, dass man dann schon ein Gottesfürchtiger war. Also, auch wenn man Israelit ist, kann man verloren gehen. Man ist erwählt in dem Sinne, dass man zum Volk Israel gehört. Aber man ist nicht erwählt in dem Sinne, dass man nicht den persönlichen Ruf Gottes mit Ja beantwortet hätte. Und so fleht Paulus also für die Rettung von Erwählten. Das heißt, sie sind zwar zum Volk Gottes erwählt, aber nicht zum Heil, weil sie das Heil noch nicht angenommen haben. Wenn sie sich retten lassen, wird Gott sie erwählen. Jeden persönlich, wieder genau wie das bei uns geschieht. Vielleicht sind das fremde Töne für den einen oder anderen, aber es muss einmal vom Wort Gottes her so gesagt werden. Also, Brüder, sagt er, woran mein Herz wohlgefallen hat. Ich will nicht, dass Menschen aus meinem Volk verloren gehen. Ich will nicht, dass sie verworfen werden. Wenn ich manchmal harte Worte gebrauchen muss, ist es nicht, weil ich eine Antipathie hätte gegen Israeliten, ich bin ja selbst ein Jude, sondern es ist mein Verlangen, dass sie gerettet werden. Im Gegenteil, ich will nicht ihr Unheil, sondern ich will ihr Heil. Aber damit sie gerettet werden, muss es klar werden, dass sie im Unheil sind. Das ist zwar ein hartes Wort, aber das ist die Vorrede, das muss zuerst klar werden, sonst kann man nicht gerettet werden. Auch Jesus sagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Die Gesunden brauchen keinen Arzt. Die Kranken, die bedürfen eines Arztes. Und er sei als Arzt gekommen, um zu suchen und zu retten. Nicht was gefunden war, sondern was verloren war. Lukas Kapitel 19, Vers 10. Nun sind natürlich alle verloren, aber nicht alle wissen es und nicht alle wollen es glauben. Und das ist wohl damit gemeint. Für die, die wissen, dass sie krank sind. Es muss also ein Mensch davon überzeugt werden, dass er ein Sünder ist, im Unheil, krank und des Heiles Gottes bedürftig. Jetzt geht Paulus dazu über, um zu zeigen, aufgrund wovon man erwählt wird oder verworfen wird. Er sagt zum Beispiel, dass Israel nicht Gnade bei Gott gefunden hat, trotz dessen es große Vorrechte hat vom Alten Testament her. Es ist nicht in Gnaden bei Gott, weil es die Gerechtigkeit Gottes nicht gesucht hat nach Erkenntnis. Was heißt das? Hat ein Jude, der nicht Gottes Erkenntnis? Kennt er die Schrift nicht? Was ist es, das er nicht kennt? Ein Jude, ein wahrer Israelit, ein tüchtiger Jude, der kennt seine Bibel. Es hat Rabbiner, die kennen sehr viel aus dem Alten Testament auswendig. Die können ganze Bücher hersagen. Es ist erstaunlich, was sie alles auswendig gelernt haben. Ich fragte einen Juden, der Christ geworden war und das Evangelium verkündete. Dessen Vater hatte, glaube ich, einen den größeren Teil wohl des Alten Testamentes auswendig gekannt. Ich sage, wie macht man das dann eigentlich? Er sagte, das ist alles, was man macht. Das heißt, will man das zustande bringen, dann tut man kaum etwas anderes, sondern dann bleibt man Tag und Nacht dabei, auswendig zu lernen. So macht man das. Man macht nichts anderes. Nun, eine schwere Aufgabe. Man erreicht auch dann auch etwas. Aber bürgt das denn schon dafür, dass man bei Gott in Gnaden wäre? Dieser Bruder muss bedauern, dass sein Vater ihn mit dem Evangelium ablehnte. Später kam eine vielleicht halbe Versöhnung. Er hat ihn wohl angenommen. Aber ich weiß nicht, ob er das Evangelium je angenommen hat. Man kann das ganze Alte Testament auswendig kennen, aber nicht bei Gnaden, in Gnaden bei Gott sein. Jesus sagt zu den Pharisäern, gerade zu diesen Rabbinern, zu diesen Gelehrten, ihr sucht in der Schrift, und das ist anerkennenswert, ihr sucht darin das ewige Leben, und es ist darin zu finden. Aber ihr findet es nicht, weil man ihn nicht dort fand. Und gerade das will Paulus klar machen. Das ist im Alten Testament gerade, wo vom Gesetz die Rede ist, dem Israel nachgestrebt hat, dass es gerade dort um Jesus, den Heiland der Welt, geht. Und nicht um das Einhalten von Vorschriften. Das Alte Testament macht schon klar, dass man das Gesetz nicht hält. Aber gerade das Alte Testament zeigt, wie man trotz dessen Gnade finden kann bei Gott. Wie ein David. Er weiß, er hat sich verschuldet. Er müsste des Todes sterben. Aber er bittet um Gnade und ihm wird vergeben. Er bekommt wieder ein reines Gewissen. Schon dort wird das angezeigt. Deshalb kann Paulus immer wieder aus dem Alten Testament zitieren, weil er weiß, dort ist schon das Evangelium angesagt, angekündigt. Israel strebt nach einer Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommen soll, aber Israel tut es nicht, weil es nicht die richtige Erkenntnis hat. Irgendwo bleibt es hängen, irgendwo bleibt es stehen. Es kann nur so weit sehen und sieht nicht weiter. Es kann nicht hineinschauen in das Wesen des Wortes Gottes, in das Wesen des Gesetzes. Es sieht nicht, dass es nicht auf das Äußere ankommt. Schon im Alten Testament steht geschrieben, Opfer ist nicht das, was ich will, sondern, und dann spricht Gott zu Gott, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Das Ohr hast du mir geöffnet. Das ist nicht ein Öffnen des Ohrs, wie wir daran denken, dass man das wäscht und dann man besser hören kann, sondern das Ohrläppchen wird geöffnet, wie in 2. Mose 21 beschrieben wird. Das erste Wort, nachdem die 10 Gebote gegeben wurden und eine kurze Besprechung da vom Altar und so weiter. Wenn das Gesetz aufgrund des Grundgesetzes der 10 Gebote ausgelegt wird, dann wird zuallererst von einem Sklaven gesprochen, der aus freien Stücken lebenslang bereit ist, Sklave zu werden, aus Liebe zu seiner Frau und zu seinen Kindern. Paulus schreibt an die Epheser, dass wir einen als Gemeinde eine Frau sind, dessen Mann, dessen Bräutigam, Vater und Mutter, das heißt den Himmel, verlassen hat, um seiner Frau anzuhangen. Aus Liebe verließ er den Himmel, um uns zu seinem Eigentum zu machen. Und dieses Menschwerden, sagt die Heilige Schrift, bedeutete für Jesus eine Einengung, ein Sklave werden. Und im Bilde ging er gleichsam an die Türpfosten des Himmels und ließ sich das Ohrläppchen, wie in 2. Mose 21, durchbohren. Das heißt, er nahm einen Leib an, Paulus beschreibt das in Philipper 2, und wurde einer von uns. Solche Erkenntnisse, die dort im Alten Testament klar dargelegt waren, hat man nicht erkannt. Israel sucht nach Erkenntnis, nach Gerechtigkeit, aber bleibt blind für das Eigentliche, für das Evangelium, das schon dort angezeigt ist. Wir lesen weiter. Denn als solche, die die Gerechtigkeit Gottes nicht kannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, unterordneten sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes. Und hier haben wir einen Grund für das Nicht-Erwählt-Werden. Nicht nach Erkenntnis, warum nicht? Weil man nicht bereit war, sich zu unterordnen. Glaube an Jesus Christus, sagt Paulus, ist ein Gehorchen, ein sich Demütigen, ein Bekennen, ich bin ein Rebell, ich habe mich gegen Gott aufgelehnt, in meinen Voreltern schon. Eva und Adam sagten gleichsam zu Gott, du sagtest nein und wir sagen ja, wir werden essen, trotz deines Verbotes. Das war Rebellion gegen den allmächtigen Schöpfer. Und wir folgen alle, alle von uns folgen in ihren Fußstapfen. Wir sind nicht anders als unsere Eltern. Paulus sagt in Römer 5, wir alle haben auf denselben Tod hingesündigt wie Adam und Eva. Und deshalb müssen wir uns beugen und unter die Kunde, unter die Botschaft von Gott stellen und sagen, du hast recht und ich habe falsch. Ich liege verkehrt. Und Israel war nicht bereit dazu. Und das ist das Problem eines jeden von uns. Wer verloren geht, der wird verloren gehen, weil er nicht bereit war, sich zu beugen vor Gott, Buße zu tun. Weil er nicht bereit war, sich Gott zu unterstellen, zu seinem Wort. Unterordneten sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit heißt auch die Botschaft von der Gerechtigkeit, so wie Heil in Hebräer 2 nicht nur die Rettung ist, sondern die Botschaft von der Rettung. Denn, und jetzt begründet Paulus, denn Christus ist Ziel und Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Ein zweites, der Glaube an Jesus Christus, Entschuldigung, der Glaube, durch den man gerecht wird, ist ein Glaube an Jesus Christus. Das Israel des Alten Testamentes sucht, das Gesetz einzuhalten und merkt nicht, dass es nicht um die Einhaltung des Gesetzes geht, sondern um den Messias, um Christus. Er ist das Geheimnis. Nicht eine Menge von Vorschriften einhalten, sondern das Vertrauen auf den, den Gott erwählt hat, die Welt zu erlösen. Israel und Heiden werden alle nur durch Jesus Christus gerettet. Es gibt kein anderes Heil. Das hat schon Petrus, von dem man sagt, er sei der erste Papst. Nun, wenn es sein soll, dann sollte man auf ihn hören, nicht wahr? Und er sagt, es ist in keinem anderen Namen das Heil. Kein anderer Mittler zwischen Gott und Menschen, sagt Paulus, als Jesus Christus. In ihm wird jeder gerettet, der gerettet wird. Er ist der entscheidende Punkt. Man beugt sich unter die Botschaft Gottes und die Mitte dieser Botschaft ist Christus und man schenkt ihm sein Vertrauen. Christus ist dann somit Ziel geworden und Ende des Gesetzes. Hat man Christus, dann hat man das ganze Gesetz erfüllt, denn Christus hat es an meiner Stelle erfüllt. Ja, sogar auch das Strafgesetzbuch. Er hat alle Strafe für mein Nicht-Einhalten des Gesetzes auf sich genommen. Und somit ist jeder von uns gerecht vor Gott. Steht vor Gott, wie wenn er das ganze Gesetz gehalten hätte. Und das bleibt so. In Christus sind wir gerecht vor Gott, sagt der Apostel. Denn Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das ist der Weg im Gesetz. Wenn man alles getan hat, dann wird man leben. Aber wir hatten nun alles getan. Denn gerade Mose schreibt in 5. Mose, wer einmal ein Gebot übertritt, der muss des Todes sterben. Das kommt im Leben eines jeden vor. Ja, wir fehlen oft, sagt Jakobus, der sehr streng war mit dem Gesetz, geschweige denn nur einmal im Leben, und er wiederholt dieses Gesetz. Ja, er geht sogar so weit, dass er sagt, wer an einem Gesetz sich schuldig macht, der ist des ganzen Gesetzes schuldig, weil es nur einen Gott gibt. Ein Ehebruch ist ein Ehebruch. Und eine Sünde ist ein Ehebruch gegen Gott, und er hat einen Grund, uns zu verurteilen. Wenn es auf dem Wege gehen soll, dann hören wir gerade aus dem Munde Moses, dann werden wir nicht gerettet. Nur wenn wir alles getan hätten, würden wir leben, aber niemand lebt, weil niemand alles getan hat. Deshalb geht Paulus weiter und sagt, aber die Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt, spricht so, die ist anders. Aber auch das wurde schon von Mose gesagt, obwohl Paulus das deuten muss. Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel aufsteigen? Kann jemand sagen, ja, so viele Vorschriften, wer kommt dann in den Himmel? Ja, sagt Paulus gleichsam, es geht nicht, dann müsste jemand vom Himmel kommen, um den Weg zu bahnen. Und Christus hat das getan, er ist Mensch geworden. Das heißt, Christus herabzuholen, und das ist dann in Bethlehem geschehen. Oder, wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das heißt, Christus von den Toten heraufholen. Wer kann mich aus der Hölle zurückholen? Niemand. Wenn ich verworfen bin, dann bin ich verworfen. Aber Paulus sagt, Christus ist dorthin gefahren und er ist zurückgekommen. Es gibt also eine Möglichkeit, befreit zu werden von dem Abyss, das heißt von der Hölle, von diesem Abgrund, und in den Himmel zu kommen. Es gibt eine Möglichkeit dazu, nämlich durch Jesus Christus, der vom Himmel gekommen ist, ja, unsere Hölle für uns geschmeckt hat und uns gen Himmel führen kann, der Auferstandene. Was sagt sie andererseits? Der Ausspruch ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Die Kunde ist zu uns gekommen und es werden uns sogar Worte gegeben, wie der Prophet sagt im Alten Testament. Es sollen Worte mitgebracht werden, die werden uns geschenkt. Sage nur Ja zu Jesus. Es wird uns deutlich gesagt, was wir zu Gott sagen sollen. Dann bekennen wir mit dem Munde, was wir im Herzen schon geglaubt haben. Und er ist bereit, uns anzunehmen, zu erwählen im biblischen Sinne. Das ist der Ausspruch des Glaubens, den wir verkünden. Paulus sagt, das ist mein Evangelium. Nämlich, wenn du mit deinem Munde bekennst, Herr ist Jesus. Dieser Jesus, der von Israel abgelehnt wurde, der ist der Herr, der Gott Israels. Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckte, wirst du gerettet werden. Nun, wer glaubt, dass Jesus auferstanden ist, der muss ja glauben, dass er einmal starb. Denn nur Gestorbene stehen auf. Wenn er auferstanden ist, dann war er sündlos. Wäre er Sünder gewesen, hätte er im Grabe bleiben müssen. Ist er auferstanden, ist er sündlos. Aber alle Menschen sind Sünder. Und wenn er sündlos war, dann war er Gott. War er sündlos und war Gott? Wie kommt es denn, dass er starb? Denn nur Sünder sterben. Die Sünde ist der Sold, der Tod ist der Sold der Sünde. Warum ist Jesus denn gestorben? Er ist für andere gestorben. Merken Sie, was alles in diesem einen Wort drinnen liegt? Wenn du glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ganze Evangelium ist verpackt in diesem einen Wort. Das muss man mit dem Munde zum Ausdruck bringen. Wahrer Glaube ist bereit, den Mund aufzutun. Gott hat den Mund aufgetan. Das Wort wurde Fleisch. Jesus hat das Wort uns gebracht. Und wir sollen den Mund auftun und mit Worten zu ihm kommen. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Mit dem Munde wird bekannt zur Rettung. Jetzt kommt ein weiterer Grund. Denn die Schrift sagt, jeder, der vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Ein wunderbares Wort. Jeder. Paulus begründet weiter, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn derselbe Herr aller ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn, und er zitiert aus Joel, jeder, wer immer auch, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, wer immer auch, das geht über die Grenzen Israels hinaus. Und darum, sagt Paulus, biete ich das Evangelium auch nicht Juden an. Das war ein Anstoß für Israeliten. Paulus sagte, steht in eurer Bibel, es ist für alle. Der Messias Israels bietet seine Rettung allen an. Und es ist ganz einfach. Jeder heißt nicht nur der Nicht-Israelit, sondern auch der Israelit. Jeder muss den Namen des Herrn anrufen. Und jeder kommt nur durch diesen einen Namen, Jesus Christus, in die Gnade Gottes, in den Genuss seiner Gerechtigkeit. Also es gibt, weil es nur einen Herrn und einen Gott gibt, nur einen Jesus Christus, nur einen Heiland, gibt es denselben Weg, wir sind alle eingeebnet, ob Juden oder Heiden, wer immer wir auch sind, einen Weg in die Gnade Gottes. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Gerade diesen Vers durfte ich mal gebrauchen, um einen jungen Mann zum Herrn zu führen. Bruder und ich waren unterwegs für den Herrn Jesus. Wir verkauften Bücher und erzählten von Jesus im nördlichen Teil unserer Provinz in Kanada. Und dann trafen wir einige Schwestern, die Kinderarbeit getan hatten und ein Schlussprogramm abhielten, und wir haben daran teilgenommen. Und an dem Abend hat man uns erzählt von einem sterbenden jungen Mann irgendwo in der Gegend. Dann sind wir nachts noch dorthin gefahren und haben uns vorgestellt. Die Leute waren uns fremd. Wir waren bereit, mit dem jungen Mann zu sprechen. Man hat uns reingelassen. Aber es war schwer. Man konnte mit ihm sprechen, aber er verstand es scheinbar nicht. Und mein Kollege hat es versucht, ich versuchte. Man betete natürlich innerlich. Und dann führte der Herr mich zu Römer Kapitel 10, Vers 13. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und das hat er verstanden. Und dann hat er den Namen des Herrn angerufen. Und er kam zum lebendigen Glauben, erfuhr die Gnade des Herrn. Später hörten wir, einige Wochen später, vielleicht zwei Wochen, war er heimgegangen. Was war der Unterschied? Jetzt ist er beim Herrn, weil er einfach denselben Weg ging, den wir alle zu gehen haben. Einfach den Namen dieses Erlösers anrufen. Im weiteren Verlauf des Kapitels bis zu Ende zeigt Paulus, dass Gott sich reichlich bemüht hat um Menschen. Daran soll es auch nicht liegen. Es liegt daran, dass Israel nicht das eigentlich erkannt hat. Es liegt nicht daran, dass Gott sich nicht bemüht hätte. Gott hat sich bemüht und hat Boten gesandt. Paulus gibt zu, man kann nicht glauben, wenn man nicht gehört hat. Und man kann nicht hören, wenn es keinen Boten gibt. Und es kann keinen Boten geben, wenn er nicht gesandt wird. Aber Gott ist nicht schuldig geblieben. Er hat Boten gesandt, sodass man hören konnte und glauben konnte. Daran liegt es nicht, sagt Paulus. Ja, fragt Paulus, hat dann vielleicht jemand nicht gehört, als diese Boten verkünden? Doch, und er zitiert wieder aus dem Alten Testament. Es ist überall kund geworden. Daran kann es auch nicht liegen. Ja, haben sie vielleicht nicht verstanden? Doch, es konnte verstanden werden. Ja, woran liegt es denn? Weil man nicht bereit war,
auf Gott zu hören. Alles klar, man will aber nicht hören. Den ganzen Tag, somit schließt Paulus das Kapitel, den ganzen Tag strecke ich meine Hände aus zu einem Volk, das nicht zurück zu mir will. Es liegt nicht am Wollen Gottes. Er will, dass wir gerettet werden. Und wenn hier heute Morgen jemand ist, der noch nicht die Gnade Gottes erfahren hat in Jesus Christus, es liegt nicht daran, dass Gott uns nicht erwählen möchte. Er hat alles getan. Er hat seinen Sohn geschickt, er hat Boten geschickt, er hat sein Wort reichlich gegeben. Wir haben es reichlich unter uns. Wir können es hören, wir können es verstehen. Es ist so einfach und Gott legt uns Worte in den Mund, mit denen wir zu ihm kommen können. Und wir dürfen sagen, Herr Jesus, ich komme jetzt als Schuldner. Ich habe alles verbrochen. Ich bin es nicht wert, dein Diener zu sein, dein Kind zu sein. Aber ich komme, weil du deine Vergebung mir anbietest. Und ich rufe dich an. Erbarme dich meiner. Und in diesem Vertrauen, dass man so kommt, wie man ist, und das Angebot, das gemacht wird, einfach im Vertrauen annimmt, das ist der Weg, auf dem man bei Gott in Gnaden kommt. Und dann wird man aufgenommen, wie der Vater des verlorenen Sohns seinen für tot gemeinten Sohn aufnahm. Und dann diese Rückkehr feierte. Im Himmel wird dann gefeiert. Und deshalb dürfen auch wir feiern, wenn jemand zu Jesus findet. Ein wunderbares Evangelium. Einen wunderbaren Gott haben wir. Einen Gott, der konsequent bleibt, gerecht bleibt. Und dennoch ein unendlich barmherziger Gott, der will, dass niemand verloren gehe, sondern dass alle in den Genuss seiner Barmherzigkeit kommen. Amen. Wir wollen aufstehen und Raum geben zum Gebet, zur Anbetung, zur Fürbitte, so wie es der Herr schenkt. Wir stehen auf und nehmen kurz Zeit dazu.
Janssen hat sich verschaut auf ihr Uhr und hat die Botschaft etwas kürzer gemacht. Unser Gottesdienst ist noch etwas länger. Uns wurde heute eine sehr klare und deutliche Botschaft gebracht, wie man selig kann werden. Es wurde uns gestern Abend sehr klar gelegt, dass wenn Menschen verloren gehen, dann ist nie Gott daran schuld. Und nie kann jemand sagen, ich bin von Gott verworfen, ich bin nicht berufen zum ewigen Leben, er hat mein Herz jetzt verstockt aus dem Grunde, dass er mich nicht berufen hat zum ewigen Leben. Das sind unbiblische Lehren. Wenn jemand verloren gehen wird, dann nur deswegen, weil er zu Gott Nein sagt. Und wenn er immer wieder Nein sagen wird, irgendwann kann Gott sagen, ist gut, lass es nach deinem Willen gehen und jetzt ist zu spät und jetzt ist es Schluss. Jetzt biete ich dir das Heil nicht mehr an. Und dann ist das Herz des Menschen verstockt und dann ist kein Zurück nicht mehr. Liebe Freunde, die ihr lange Zeit die Gottesdienste besucht und vielmal die Einladung Gottes gehört habt und immer wieder Nein sagt, denke daran, Gott ist kein Mensch. Irgendwann hält er sein Wort. Wenn wir Menschen auch oft unsere Worte nicht halten, dann kann es zu spät sein. Und heute wurde uns das noch einmal klar und deutlich gemacht, wie einfach der Weg der Erlösung ist. Und sollte jemand zugegen sein, der sich entscheiden will heute, ich will zu Gott Ja sagen, trotzdem ich vielmal Nein gesagt habe, dann bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich möchte die kurze Zeit nach außen nutzen, um einen Bericht zu geben von unserem Erfahren, von unserem Besuch in Zakarpattia. Ihr wisst ja, dass vom 25. September bis zum 4. Oktober wir diese Fahrt mit einer Gruppe von 12 Geschwistern, Mitglieder unserer Gemeinde, machten. Die Ursache unserer Fahrt war, eine Gruppe von den Gemeinden in dem Gebiet Uschgorod zu besuchen, um dort mit ihrem geistlichen Zustand mehr bekannt zu werden. Wir wurden eingeladen, nicht um humanitäre Hilfe hinzubringen oder um irgendwie ihnen helfen, das Leben leichter zu machen, die Probleme in den Gemeinden, die Verweltlichung der Gemeinden war die Hauptursache, weswegen sie eine Gruppe aus dem Westen mal bei sich wollten haben. Die Freiheit, die die Perestroika mit sich gebracht hat und die Öffnung der Grenzen, hat vielen Missionen und verschiedenen Glaubensrichtungen das Recht gegeben, nach Russland zu kommen und das Evangelium zu predigen, aber nicht nur das Evangelium, sondern auch manche Irrlehren. Im Frühling, wenn die Sonne warm anfängt zu scheinen, kommen nicht nur die Schwalben und die Lerchen zurück, sondern die Skorpionen und die Schlangen und die Spinnen und alles Ungeziefer kriecht auch aus ihren Höhlen und Verstecken hinaus. So ist es auch in Russland. Hier sind wir das schon gewöhnt, dass so viele Irrlehren sind, aber dort war es früher nicht ganz so, weil das strenge Gesetz hat nicht nur das Evangelium unterdrückt, sondern auch viele Irrlehren. Und das war das Gute dabei. Aber jetzt kann das Volk die Freiheit, welches früher nicht gehabt hat, nicht genießen, nicht brauchen, weil sie nicht dazu erzogen sind. Über 1000 Missionen aus dem Westen, die dort in den ehemaligen UdSSR arbeiten, haben viel Segen, auch viel Unsegen mit sich gebracht. Und alles Moderne und Neue und Liberale, was vom Westen kommt, wird dort in den Gemeinden aufgesaugt und aufgenommen. Schaut mal, das kommt doch vom Westen, das kommt von der Freiheit. Also das ist das Richtige, nicht das, was wir früher gehabt haben. Das Alte wird alles schlecht gemacht und das Neue wird gierig aufgenommen. Und das war die Ursache der Verflachung vieler Gemeinden. Als der Älteste einer dieser Gemeinden hier war und sah, dass es im Westen noch andere Gemeinden gibt, als manche Vertreter der Gemeinden und Missionen sie bei sich gesehen haben, dann hat ihnen das in ihnen ein Verlangen, ist in ihnen wach geworden, von hier mal eine Gruppe in ihren Gemeinden zu sehen. Sie sagten, allein euer Auftreten, allein euer Aussehen, allein euer schlichter Gesang, der nicht mit einer modernen Schlagermusik begleitet wird, und ein einfacher geistlicher Gesang, nicht so wie die vielen modernen Lieder sind, das war für uns schon eine Predigt, außer den Worten, die wir gehört haben. Nun waren wir eingeladen, die Gemeinden zu besuchen, aber man hat mehr Evangelisationen anberaumt als Erbauungsstunden in der Gemeinde. Wir fuhren am Donnerstagabend weg und am nächsten Abend waren wir schon dort am Platz. Wir hatten Schwierigkeiten auf der ungarisch-ukrainischen Grenze, aber der Herr erhörte unser Gebet, dass wir dort wegkamen schneller. Da haben Menschen schon 25 Stunden im Stau gestanden. War eine sehr große Schlange beim dorthin gehen. Wir haben gebeten, weil wir zu 7 Uhr doch sollten im Gottesdienst sein und dort die Menschen sich versammeln würden. Und so kamen wir dorthin und um eine halbe Stunde mussten wir schon im Gottesdienst sein. Gleich von dem Wege. Es ging schnell. Am nächsten Sonntag waren 2 Gottesdienste auf dem Schulhof im Dorf. Haben sich viele Menschen versammelt, weil kein Gebäude die Menschen fassen konnte. Und dort wurde Evangelisation durchgeführt und am Abend in einer anderen Gemeinde. Am Sonntag besuchten wir ein Gebiet, wo früher keine Gemeinde war und jetzt ein kleines Häuflein entstand. Am Vormittag und Nachmittag in einem großen Gebiet, Mischgorje, wo überhaupt keine Gläubige waren. Im Dom Kulturi, im Club, wurde dort eine Evangelisation durchgeführt. Dann Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag besuchten wir jedes Mal neue Ortschaften, neue Gemeinden, wurden zwischendurch auch Bruderschaft, auch Jugendstunde, auch Übstunde durchgeführt, was die Geschwister dann wünschten. Und überall hörte man Gleiches und sah man Gleiches. Die Menschen leben im Durchschnitt ärmer als hier, viel ärmer. Die Männer haben fast zu 100% keine Arbeit. Sie arbeiten oder in Deutschland oder in Ungarn, in Rumänien und noch in anderen Ländern, wo sie Arbeit finden. Männer sind bis 6 Monate und noch länger von zu Hause. Sie müssen sich ein Visum kaufen für $600 auf einen Monat und dann den Weg hin und zurück. Und wenn sie dann wenig was verdienen, kommen sie mit nichts zurück und die Familie hat auch keinen Vater zu Hause und haben auch kein Geld. Sie leben von dem, was sie sich auf dem Garten züchten. Die Kolchosen sind auseinandergefallen. Das Land ist wieder verteilt, aber man hat keine Landwirtschaftsmaschinen, um irgendwas zu machen. Deswegen ist das materielle Leben schwierig. Sie haben zu essen, die meisten, aber sie haben kein Geld, weil keine Arbeit nicht da ist. Aber in den Gemeinden sieht es so aus, dass wenig Zuwuchs ist. Und die Menschen in der Welt, die sagen, wir wollen nicht zu euren Evangelisationen kommen. Wir wollen von euch ein Christentum sehen und das sehen wir nicht mehr. Wir sind ja nicht schlechter als ihr, weil ihr so geworden seid, wie wir jetzt sind. Wozu sollen wir uns bekehren, wenn ihr nichts besser seid als ihr? Der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen, der ist im Westen verwischt geworden, im größten Teil. Und diesen Trend hat man dorthin gebracht. Es ist alles gleich geworden. Man hat die Grenzen zwischen Welt und Gemeinde versucht zu erweitern oder abzubrechen und verwischen. Und das ist eine sehr raffinierte Methode oder List des Satans. Die Grenze wurde geöffnet, um einen Teil Russen, gläubige Brüder, nach Amerika zu lassen. Und sie haben dort die Probleme, die wir hier haben. Ein Teil der Deutschen sind hierher gekommen und sie werden hier bearbeitet vom Liberalismus und Modernismus. Und die dort geblieben sind, die werden bearbeitet von den Missionen und Booten, die von hier dorthin kommen. So ist das die russische Bruderschaft zerrissen in drei große Stücke, damit der Satan sie schneller und leichter überwältigen kann. Und das ist das Problem der Gemeinden. Sie brauchen Botschaften. Sie brauchen klare Lehren, biblische Lehren. Sie haben so vieles gehört von anderen Gästen, die oft Falsches gebracht haben. Deswegen war unser Ziel mal, die Gemeinden kennenzulernen, besuchen. Sie waren auch sehr dankbar für die Gottesdienste, die durchgeführt wurden, für die vielen Gemeinschaften und hatten den Wunsch, wir sollten auch weiter in Gemeinschaft mit ihnen bleiben. Ihnen nicht in erster Linie materiell helfen, weil sie brauchen auch das. Aber es ging ihnen in erster Linie, sie möchten doch aufbauen irgendwie wieder ihre Gemeinden. Wir besuchten eine Stelle, wo 27 Gemeindeglieder sind, die aber kein Bethaus haben. Vor Jahren haben sie das Fundament gegossen und so können sie nichts weiterbauen, weil kein Geld ist. Wo niemand arbeitet, gibt es keine Spenden. Und ohne Spende gibt es kein Geld und ohne Geld kann man kein Baumaterial kaufen. Ob zwar die Männer zu Hause sind und arbeiten könnten und ein Bethaus könnten bauen, aber ist oft nicht zu bauen. So hat der Dorfsrat mehrere Mal die Gemeindeglieder aufgefordert, warum baut ihr nicht? Jahrelang steht das Fundament und ihr macht nichts nicht. Baut doch euer Bethaus. Da ist nichts zum Bauen. Da fehlt Geld. Wir besuchten eine andere Gemeinde, die sich in einem gemieteten Raum versammelten. Es war ein Gebäude der Musikschule. Dort war es auch kein Bethaus. Dann zeigte man uns ein altes Haus, das dann zusammenfallen war. Dies war mal ein Club gewesen, aber jetzt geschlossen. Und den möchte man ihnen verkaufen, weil das Land sehr teuer ist und keine Gebäude sie nicht kaufen können, weil sie zu teuer sind. Und dies war billiger. Sie möchten das gerne kaufen, aber sie haben auch dazu kein Geld. Also sie möchten gerne, aber es geht nicht. Und dann wunderte uns das. In erster Linie baten sie nicht, helft uns irgendwie, dass wir leben können. Helft uns, dass in unseren Gemeinden es besser könnte gehen. Sie sahen, die vielen Jahre sind von oben durch Moskau und Kiew andere Informationen gekommen. Man hat immer gesagt, dann, wenn von oben etwas kommt, die Brüder wissen doch besser. Und man hat in eine falsche Richtung gebracht, die Gemeinden. Jetzt sieht man das ein. Und in manchen Hinsichten weiß man nicht, wie man zurückkommen soll. Das war für uns wieder ein warnendes Beispiel. Wenn man zu viel zulässt in der Gemeinde und irgendwann sieht man, das geht so länger nicht. Und wenn man dann zurück will, ist fast unmöglich, weil viele sich daran gewöhnt haben und das so wollen. Jetzt sind unsere Brüder gerade in die Gegend gefahren. Die haben heute Morgen angerufen. Um 7 am Morgen sind sie mit dem LKW dort angekommen und sind jetzt auch im Gottesdienst in einer Gemeinde. Wir möchten diesen Gemeinden nicht nur mit dem Evangelium helfen, wir möchten ihnen auch mithelfen in ihrer Notdurft. Deswegen ist ein Laster mit dem Anhänger mit 660 Kartons, Kleider und Fußzeug dorthin geschickt worden. Und wir wollen weiter beten, dass Gott, der Herr, die Brüder auch möge wohlbehalten zurückbringen. Sie sind dankbar für die Fürbitte und bestellen einen Gruß. Und wir wollen auch in der Zukunft versuchen, mit solchen Gemeinden Gemeinschaft zu haben, damit wir auch ihnen helfen könnten, nicht nur materiell, sondern auch in der geistlichen Hinsicht. In der vergangenen Woche ist auch ein Brief aus Kenia gekommen. Die Geschwister Fichners berichten von ihrer Arbeit. Sie bedanken sich nochmal herzlich für alles, was für sie getan ist worden, und bitten auch weiter, ihrer und ihrer Arbeit zu gedenken, im Gebet auch mit unserer materiellen Unterstützung. Jetzt wird der Chor uns noch ein Lied singen, dann schließen wir unseren Gottesdienst.
Thank you.